Thema heute, das ich auf dem Herzen gehabt habe, ist hinhörendes Beten, hörendes Gebet. Dabei ist mir am Anfang ein Theaterstück durch den Sinn gegangen. Ich werde euch das Teil nicht vorspielen, aber den Einstieg, den muss ich euch zeigen. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. So, es ist mal wieder Zeit für stille Zeit zu machen. Bibel lesen mache ich nachher. Ich denke, ich fange mal mit dem Beten an. Oh, hier zu Hause ist es schön gemütlich. Man kann sich im Sessel gemütlich machen. Oh, ist das ein gemütlicher Sessel. Oh, ja, ja, ja. Oh, ist das schön. Aber, ach ja, ich wollte ja beten. Bete ich denn? Ich könnte ja mit dem Vater Unser anfangen. Das wäre vielleicht eine Idee. Irgendwo habe ich mal gehört, wenn man nicht weiß, was man beten soll, ist das ein guter Anfang. Fange ich mal damit an. Vater Unser im Himmel. Ja. Was war das? Vater unser im Himmel. Ja. Wer immer du auch bist, du störst mich beim Beten. Hör auf! So viel zu diesem Thema. Manchmal fängt Gott an zu sprechen, wenn wir es gar nicht erwarten. Da setzt man sich so schön hin, möchte beten und plötzlich fängt Gott an zu reden. Und das bringt einem völlig aus dem Konzept. Sowas, wie kann er aber auch? Das Theaterstück ist ganz witzig. Vielleicht gibt es bei Gelegenheit noch mal ein paar Leute, die das einstudieren können und richtig vorspielen können. Das ist so der Hammer. Aber vielleicht kennt es auch der ein oder andere von euch, wie derjenige versucht zu beten und Gott mischt sich ständig ein. Da kommt dieser Gedanke, da kommt jener Gedanke dazu und Gott redet und führt ihn in eine Dimension von seinem Gebet, das er nie für möglich gehalten hat. Er lernt in diesem Gebet plötzlich, dass dieses Gebet was mit ihm, mit seinem Leben zu tun hat. Ich bin auf das Thema gekommen, als ich mir Gedanken gemacht habe, gut, heute haben wir kurz vor Weihnachten, Herr, worüber soll ich heute verkündigen? Und auch da glaube ich, Gottes Stimme gehört zu haben. Ich glaube, dass Gott gesprochen hat. Und ich habe die Weihnachtsgeschichte für euch mitgebracht, aber nicht die klassische Weihnachtsgeschichte, sondern die Weihnachtsgeschichte, die im Johannesevangelium steht. Kennt ihr die? Die etwas andere Weihnachtsgeschichte. Im Anfang war das Wort. Gott redet. Das Wort ist da. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Johannes hat eine sehr philosophisch-mystische Sprache drauf. Aber eine Sprache, die voller Liebe steckt. Johannes hat eine ganz eigene Begabung. Das Johannesevangelium, ich ermutige euch, lest das mal. Johannesevangelium ist ganz anders als die anderen drei Evangelien. Es ist an vielen Stellen einfach von den Worten her, von der Art und Weise, wie Johannes Sachen erzählt, sehr, sehr tragend, geht sehr nahe ans Herz. Und so fängt Johannes nicht an, wie Lukas. Lukas erzählt fachmännisch in seiner Weihnachtsgeschichte. Und als er fängt an, ja, zu einer Zeit, da ging ein Gebot von Kaiser Augustus aus und also richtig Fakten, 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 Fakten. Das ist Lukas. Johannes geht anders los. Und ich möchte euch mal reinnehmen in diese Geschichte, in diese Weihnachtsgeschichte von Johannes. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Seid ihr noch dabei, ja? In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Amen. Das ist eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Johannes fängt an, damit zu erzählen, im Anfang war das Wort. Und schon beim ersten Wort stolpern wir. Im Anfang. Heißt das nicht am Anfang? Johannes, oder besser gesagt Luther, der das übersetzt hat, wo hast du Grammatik gelernt? Dass Andreas sich manchmal in der Grammatik verhaut, das sind wir ja gewohnt. Aber Luther, mein Freund, im Anfang war das Wort. Am Anfang. Luther versucht hier etwas wiederzugeben, eine tiefere Wahrheit. Im Griechischen gibt es eine Form der Grammatik, die es im Deutschen nicht gibt, nämlich eine zeitlose Form. Wir haben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit können wir sogar in erste und zweite Vergangenheit aufteilen, Zukunft haben wir auch ein paar, aber die Griechen, das ist ja das Original, ist in Griechisch geschrieben, die Griechen haben eine zeitlose Form. Und das versucht Luther mit hier im Anfang wiederzugeben. Im Anfang, bevor es die Zeit gab. Aber das Wort bevor es die Zeit gab, ist eigentlich auch falsch, weil wie kann etwas vor der Zeit sein, weil vorher auch schon wieder ein Zeitbegriff ist. Also sagt Luther an der Stelle, im Anfang. Ewigkeitsexistent. Im Anfang war das Wort. Jesus ist nicht erschaffen worden an Weihnachten vor 2000 Jahren. Jesus ist der lebendige Gott und der Gott, der keine selber nicht geschaffen ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott selbst war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Wow. Gott war das Wort. Ich denke gerade an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott selber hergegangen ist und gesagt hat, ich will schaffen. Und er hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hier, Johannes sagt uns, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, durch das Wort. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Gott sprach, da haben wir fast die Dreieinigkeit. Merkt ihr das? Gott, Der Vater spricht. Das Wort wird ausgesprochen. Jesus ist das Wort. Und der Heilige Geist steckt da auch noch mit drin, wenn auch nur unterschwellig am Rand. Und zwar Ruach Yahweh, der Geist Gottes. Das ist ja der Atemhauch, der beim Sprechen aus meinem Mund kommt. Das ist ja Ruach. Ruach. Das ist der Atemhauch, der aus meinem Mund kommt. Wenn Gott spricht, ist der dreieinige Gott komplett da. Der Vater, der spricht, der Sohn, der das Wort ist, und der Ruach Yahweh, der Atemhauch Gottes, der beim Sprechen die Luft in Bewegung setzt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wow, was für eine Dimension. In ihm ist das Leben. Wie viele Menschen sind auf der Suche nach Leben. Gerade an Weihnachten möchte man, an Weihnachten, das Weihnachtsfest soll so besonders schön sein. So bloß keine Probleme, Konflikte am Weihnachtsabend. Da soll wirklich Leben da sein. In ihm ist das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Ich habe in der GZ einen Artikel gelesen, dass sie, ich glaube in Braunschweig war es, wurde eine Schulklasse befragt, die Klasse 2a in irgendeiner Grundschule in Braunschweig. Und da wurde die Schulklasse befragt, ob sie wüssten, worum es sich bei Weihnachten dreht. Ja, irgendwie wussten das schon tatsächlich alle. Ich denke, das ist eine Ausnahmeklasse. Aber dann die Frage, ja, wenn ihr wisst, dass es um Jesus, um Jesu Geburt an Weihnachten geht, geht ihr dann zur Kirche? Von den 26 Schülern gehen 8 Schüler zur Kirche. 8 Familien von den 26 Familien stehen da und wollen Jesus in ihrem Weihnachtsfest drin haben. Wir haben hier keinen klassischen Weihnachtsgottesdienst. Wir gehen mit unserer Weihnachtsandacht ins Krankenhaus. Aber auch wir haben Jesus ganz bewusst in unserer Mitte. Wir wollen Jesus ins Krankenhaus bringen, an die Krankenbetten. Wir wollen Zeuge sein für ihn. Und die Menschen, 8 Schüler gehen Weihnachten zur Kirche, alle anderen nicht. Und jetzt ist es nicht so, dass die restlichen irgendwelche anderen Religionen wären, Moslems oder so. Es waren 5 Moslems drunter in der Klasse. Der Rest sind sogenannte Christen. Ich will die jetzt nicht aburteilen, aber ich will uns ins Nachdenken bringen. In ihm war das Leben. Wo suchen die Menschen das Leben? In ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis versucht, das Licht zu ersticken. Da ist auch wieder ganz interessant das Griechisch. Wenn ihr mal zu viel Zeit habt, lernt Griechisch. Lernt auch Hebräisch. Es lohnt sich so. Auch Martin Luther, ich bin ja in vielen Bereichen Fan von Martin Luther. Martin Luther hat gesagt zu seiner Frau, liebe Käthe, ach, wenn du endlich mal Griechisch und Hebräisch lernen würdest, dann könntest du das Wort Gottes im Original lesen. Oh, ich lade euch dazu ein. Also, ich bin bei weitem nicht so weit, dass ich einfach meine stille Zeit jetzt in Griechisch machen könnte. Mein Lehrer, der uns Griechisch beigebracht hat, der macht seine stille Zeit in den Originalsprachen. Der liest das so flüssig weg, wie ich das Deutsche. So weit bin ich nie gekommen. Aber es ist spannend, in das Original reinschauen zu können. Und selbst wenn ihr sagt, Mensch, zu Griechisch oder Hebräisch, dazu komme ich nicht, das zu lernen, so lohnt sich es doch oft, eine zweite Bibel neben einer hinzulegen, um zu gucken, wie übersetzt jemand anders, um das zu vertiefen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen, schreibt Luther. Das Wort ergriffen, wo da steht, heißt, die Finsternis hat versucht, das Licht zu ersticken, abzuwürgen. Das ist, wenn ich hergehe und versuche, dieses Licht einzudämmen, wenn ich der Flamme zu nahe komme, verbrenne ich mir die Hand. Aber versucht, dieses Licht einzudämmen, zu ersticken, so wie man jemanden Sauerstoff wegnimmt, erstickt. Das ist dieses Wort. Die Finsternis mag das Licht nicht. Und in der Welt ist es finster. Und deswegen liebe ich Weihnachten so. Diese vielen Lichter sind für mich ein Zeichen von diesem wahren Licht, von Jesus Christus, von dem Wort Gottes. Und die Finsternis, sie hat es nicht ergriffen. Sie konnte das Licht nicht eindämmen. Ich finde, das faszinierende Bild ist, wenn man so eine Kerze nimmt und man hat einen stockfinsteren Raum und so eine Kerze anzündet, das Licht breitet sich aus in alle Winkel. Und die Finsternis, da gibt es gar keine Diskussion, die Finsternis weicht zurück. Die Finsternis konnte Jesus nicht aufhalten. Gottes Wort, Gottes Reden bricht zu den Menschen durch. Johannes, der Evangelist Johannes, macht einen kleinen Schwenk zu Johannes den Täufer. Es sind ja zwei verschiedene Johannes. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Das Licht, das Wort, das will zu den Menschen. Und Johannes der Täufer hatte einen Spezialauftrag. Er sollte Zeuge sein. Er war nicht das Licht. Er sollte Zeuge sein von dem Licht. Das war das wahre Licht, das einzige Licht. Das war das wahre Licht. Alles andere, was sich als Licht definiert, hat entweder seinen Abglanz von dem wahren Licht, so wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert. Oder es behauptet nur, dass es Licht sei. In Wirklichkeit ist es Finsternis. Das ist das wahre Licht. Jesus ist das einzige wahre Licht in dieser Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandern in der Finsternis. Das Licht, wenn man da wieder den genaueren Text nimmt, müsste man sagen, das Licht, die Eigenschaft hat zu leuchten, hat dieses Licht von seinem Schöpfer, von Gott. Licht hätte gar nicht die Eigenschaft, die Dunkelheit zu vertreiben. Aber Gott hat dieses Licht geschaffen und mit dieser Eigenschaft ausgerüstet. Und das ist ein Hinweis auf das wahre Licht. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Sie erkannten ihn nicht. Die Hirten, wenn ihr euch an die Weihnachtsgeschichte erinnert, die Hirten kriegen vom Engel gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Die Engel sind total begeistert, ab in den Stall nach Bethlehem, gucken, finden das Kind, sind begeistert und gehen raus und erzählen jeden, den sie treffen. Diese kleine Stelle ist mir erst dieses Jahr aufgefallen. Die Hirten gehen raus und erzählen jeden, den sie treffen. Sie machen die Botschaft kund. Sie verbreiten die Nachricht. Was ist? Uns wird nicht berichtet, dass ganz Bethlehem dort zusammenströmt. Nur von Maria wird erzählt. Und sie bewegte das, was die Hirten gesagt hatten, in ihrem Herzen. Die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die aber, die ihn aufnahmen, die ihn erkannt haben, die gesagt haben, ja, ich will wirklich dieser Botschaft glauben. Vielleicht kann ich nicht zu diesem Stall in Bethlehem gehen, aber ich glaube dem, was die Hirten gesagt haben. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Die DNA von Gott zu bekommen. Sie sind nicht aus Blut, noch aus Willen des Fleisches, noch aus Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren. Nikodemus ist mal zu Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, wie sieht das aus? Wie kann ich das Reich Gottes ererben? Und Jesus hat zu ihm gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus hat das erstmal falsch verstanden. Was? Neuen geboren, ich bin ein alter Mann. Soll ich als alter Mann nochmal in den Bauch meiner Mutter krabbeln? Das geht doch gar nicht, ist biologisch unmöglich. Jesus sagt, nein, nein, da hast du mich falsch verstanden. Du musst von neuem geboren werden. Und zwar durch Wasser und Geist. Wasser wird vielfach gedeutet auf die Taufe. Geist durch die Neuschöpfung des Geistes in uns, was der Heilige Geist macht. Von Gott her geboren. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da ist die Weihnachtsgeschichte im Kern zusammengefasst. Das Wort Gottes, das Wort, das auslöst, dass die Welt geschaffen wird. Das Wort wird Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde greifbar, Jesus Christus. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes fängt an, in Schwärmen zu kommen. Wir haben es gesehen, Leute. Wir sind Augenzeugen gewesen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Boah, wir haben es erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen zu Gott gekommen sind, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist, wie er Neuanfänge geschenkt hat, Heilungen geschenkt hat, Perspektiven geschenkt hat. Und Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir, Jesus ist nach ihm aufgetreten, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Jesus hat schon immer gegeben. Denn er war er, früher als ich da. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das ist auch eine interessante Formulierung. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Weißt du, was das heißt? Das heißt, Gottes Gnade ist immer frisch. Viel frischer als das Obst bei Edeka oder Real. Oder Gottes Gnade ist immer frisch. Von seiner Gnade können wir nehmen. Immer wieder neu, frisch, ständig, immer zu. Sie ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nicht mehr gegeben, sie ist geworden durch Jesus Christus in Person. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott selber ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus hat uns Gott bekannt gemacht. Gott macht sich selbst bekannt durch sein Wort, durch Jesus Christus. Gott macht sich selbst bekannt durch sein Wort, durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gottes Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott redet. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann ist es wichtig, dass du an Jesus rankommst. Jetzt können wir keine Zeitmaschine besteigen und 2000 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen. Das müssen wir auch gar nicht, weil und da rede ich meinen Mund gerne fusselig, das wiederhole ich so oft. Gott lebt bis heute. Für ihn ist die Macht des Todes kein Faktor. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er lebt seit 2000 Jahren und er lebt auch heute noch. Und das Erlebt heißt, er tut etwas. Er ist da und er hört uns. Er hört uns reden, wenn wir zu ihm kommen. Vater, und wie am Anfang, derjenige, der da versucht hat, Vater unser zu beten, Vater unser im Himmel. Und Gott antwortet, ja, ja, mein Kind, ich bin da, ich höre dich. Gott redet. Gebet muss keine Einbahnstraße sein. Gebet kann leider eine Einbahnstraße sein, weil ich glaube, viele von uns, manche von uns, einige von uns, keine Ahnung, viele von uns, ist es beim Beten merken wir eine Einbahnstraße. Ich rede zu Gott. Aber ich habe keine akustische Stimme gehört, die man mit einem Mikrofon hätte aufnehmen können, die wirklich in Raum und Zeit Luftschwingungen fabriziert hätte. Gott, wo ist dein Reden? Jesus, du sollst doch da sein, seit 2000 Jahren da. Deine Gnade soll frisch sein. Wo ist dein Reden? Auch da will ich mit euch eine Geschichte anschauen. 1. Samuel 3. Ich habe lange überlegt, ob ich sie wirklich lesen soll. Ich wollte sie einfach der Kürze der Zeit einfach erzählen, aber ich habe gedacht, nein, das Wort Gottes ist durch nichts zu ersetzen. Ich will sie mit euch lesen. So kostbar. Der junge Samuel. Samuel ist im Tempel. Der Priester, der Hohenpriester Eli, war da und Samuel, der Hohenpriester Eli, hat irgendwo in seiner Kammer geschlafen und Samuel, der hatte in der heiligen Halle geschlafen. Dort, wo eigentlich die Gegenwart Gottes sein sollte. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente, unter Eli, war des Herrn Wort selten. Es gab kaum noch Offenbarung. Wie sehr fühle ich mich an unsere heutige Zeit erinnert. Wo ist Offenbarung? Wo ist prophetisches Reden? Wo werden Menschen aufgrund von Prophetien wirklich von ihrer Sünde überführt? Oder wo sprechen Prophetien in ein Leben rein und Heilung wird in Gang gesetzt? Ein schmerzendes Herz, wo wird plötzlich heil? Vergangenheit wird bereinigt. Zukunft wird möglich durch prophetisches Wort. Leider sind Prophetien allzu häufig in unseren Gemeinden so allgemein gehalten, dass es irgendwo jeden treffen könnte. Prophetien sind in der Bibel sehr oft sehr genau, punktgenau. Das finde ich sehr beeindruckend. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung, kaum noch wirkliche Prophetien. Und es begab sich zu derselben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Boah, was für ein Schlafplatz. Es gab andere Geschichten, als die Präsenz Gottes bei der Bundeslade war, als David die Lade nach Jerusalem holte und die Lade ausgerutscht ist, jemand danach gegriffen hat, ist er schlagartig gestorben. Die Präsenz, die Heiligkeit Gottes war da. Samuel schläft in der Nähe der Bundeslade. Wo ist die Gegenwart Gottes? Wo ist die Gegenwart Gottes bei uns in Clausthal-Zellerfeld an Weihnachten? Können wir in die traditionellen Gegebenheiten gehen, in die Feste und sonst wie, aber die Gegenwart Gottes ist irgendwie nicht da? Er lag im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli. Ich habe gerade gestutzt, weil ich gedacht habe, hey, fehlt da was? Und der Herr rief Samuel. Samuel, Samuel. Samuel hat ja im Heiligtum geschlafen, er schreckt hoch. Und er ruft, siehe, hier bin ich, aber an den völlig falschen Adressaten. Er nimmt die Stimme Gottes wahr. Wow. Aber er denkt nicht, dass es Gott ist. Geht es uns manchmal vielleicht genauso? Dass Gott in unser Leben hineinreden möchte. Dass Gott sagt, ja, ich habe einen Ausweg für deine Situation. Ich möchte dich führen. Komm, ich nehme dich bei der Hand. Aber wir glauben, dass das nicht Gottes Stimme sein könnte. Ich habe mich durchgerungen, endlich dieses Buch zu lesen, Die Hütte. Ich bin total begeistert von diesem Buch. Viele vor mir haben es inzwischen hier in der Gemeinde gelesen. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, lest das mal. Der Mac kriegt einen Brief von Gott und Gott lädt ihn in die Hütte ein. Schreibt Gott Briefe? Kann es wirklich Gottes Stimme sein? Ist es möglich? Nee, Gott schreibt keine Briefe. Selbstverständlich schreibt Gott keine. Wer sagt denn, dass Gott keine Briefe schreibt? Gott hat dafür gesorgt, dass sein Wort in der Bibel niedergeschrieben wurde. Und es ist wirklich sein Wort. Es ist nicht irgendeine fromme Fabel, Mystik oder sonst was da steht. Es ist Gottes Wort. Schreibt Gott Briefe? Ich glaube, er kann's. Das ist jetzt nur ein Roman, wo er den Brief geschrieben hat. Aber Gott hat die unmöglichsten Möglichkeiten, um in dein Leben hineinzusprechen. Es kann sein durch einen Brief, kann aber auch sein, ja, Samuel spricht er direkt an. Samuel denkt, die Stimme, die ich höre, das muss Eli gewesen sein. So akustisch wahrnehmbar war die Stimme. Das war nicht irgendwo ein Gefühl. Das war eine Stimme, wirklich, die hätte man phonetisch mit dem Mikro messen können. Also mit dem Mikro aufnehmen und dann durch so ein Messgerät und hätte es messen können. Und der Herr rief Samuel. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Und er läuft zu Eli. Ich stelle mir Gott vor, wie Gott sich so... Gott sagt, Samuel wacht auf, ja, hier bin ich. Und Gott will schon ansetzen, will weiterreden, da springt Samuel auf und flitzt davon. Moment. Und er lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen, das hast du dir eingebildet. Also das steht hier nicht. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging wieder hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging wieder zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Wenn du Gottes Stimme hören willst, ist eines der ersten Grundvoraussetzungen, dass du eine Bekanntschaft mit dem lebendig gewordenen Wort machst, mit Jesus Christus. Wenn dir das neu ist, wenn dir diese Botschaft neu ist, dass man Jesus Christus kennenlernen kann, dann lade ich dich ein, probier es aus. Das kannst du sofort hier tun, kannst du aber auch in den Rahmen, der dir lieber ist, tun. Aber ich lade dich ein, probier es aus, schieb es nicht auf die lange Bank. Lade Jesus ein. Jesus, ich will dich kennenlernen, hier und heute, jetzt. Komm, rede zu mir, begegne mir. Andreas hat erzählt, dass man dir heute noch begegnen kann. Und ich glaube, dass Gott zu dir redet. Er hatte noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen? Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Plötzlich schallt es in ihm durch. So wichtig ist es, dass uns manchmal Leute sagen, Gott redet mit dir. Manchmal hören wir die Stimme Gottes und denken, das ist irgendwie Einbildung oder... Gott schreibt keine Briefe. Der Herr redet mit dir. Und er sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, und jetzt kriegt er eine Anleitung, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin, legte sich an einen Ort schlafen. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und Gott hat geredet und wie er geredet hat. Und Samuel war ein Prophet des lebendigen Gottes. Ein Mann, der Israel die Weisungen Gottes gesagt hat. Und wie bitter nötig haben auch wir heutzutage, dass Gott wirklich verständlich spricht. Der Hammer bei der Sache ist, Gott hat nie aufgehört zu reden. Gott ist von seinem Wesen her, er ist ja, wir sagen, ein dreieiniger Gott. Das heißt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die sind im Dialog miteinander, die reden miteinander. Gott hat nie aufgehört zu reden. Und Gott möchte auch mit uns reden. Er hat uns geschaffen. Die Bibel sagt, er liebt uns. Und wenn wir jemanden lieben, dann hält es uns nicht auf, dann wollen wir mit dem reden, mit dem zusammen sein. Aber wir haben irgendwie verlernt. Und gerade auch als Christen geht es uns doch manchmal so, dass wir denken, unser Gebet ist eine Einbahnstraße. Oh, ich lade euch ein, lernt es wieder neu, Gottes Stimme zu hören. Jetzt ist die Frage, Andreas, wie mache ich das? ich habe keine Pauschallösung, aber ich habe ein paar Hinweise, so wie Eli zu ihm gesagt hat, du könntest Folgendes tun, geh hin, leg dich schlafen und wenn du wieder aufwachst durch die Stimme, dann sage, ich schicke euch jetzt nicht ins Bett, aber ich will euch zum Ende der Predigt so ein paar Gedanken mitgeben. Lernt das Hinhören neu. Das Hinhören lernen heißt, so ähnlich wie ein Boot, das ans Ufer gezogen werden soll. Ein Ruderboot, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, man kann natürlich versuchen, bis zum Ufer zu rudern. Eine elegantere Möglichkeit ist, wenn man im Ruderboot sitzt und einen Wurfanker dabei hat, dann kann man den ans Ufer werfen, der verhakt sich und dann kann man sich mit dem Seil ans Ufer ziehen und dort ranziehen. Jetzt hinhören. Hinhören zu lernen ist genau dasselbe. Wir ziehen nicht den Strand zu uns. Gott redet nach wie vor. Du brauchst Gott nicht zu überzeugen, dass er ähnlich zu dir reden soll. Gott möchte es und Gott tut es auch. Aber Gott wartet darauf, dass wir uns auf seine Stimme einstellen. Samuel war bereit. Er wollte Gottes Stimme hören. Und so gebe ich, so wie Eli dem Samuel ein paar Tipps gegeben hat, möchte ich dir auch ein paar Tipps geben, wie du näher an den Strand kommst. Mund zu. Das ist das Erste. Manchmal sind wir so eingenommen von unseren ganzen Anliegen, alles, was wir auf dem Herzen haben. Das darfst du alles gerne Gott sagen, aber irgendwann sollte der Zeitpunkt kommen, wo du sagst, so Herr, jetzt habe ich dir erstmal alles gesagt. Und dann hör auf zu reden. Um jemand anders zuhören zu können, musst du den Mund zumachen. Solange du redest, hat der andere keine Chance, zu dir durchzukommen. Der könnte jetzt auch versuchen, wenn Emmy ständig auf mich einreden würde und ich würde Emmy auch was sagen wollen, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich warte, bis Emmy zu Ende gekommen ist, oder ich fange an, gegen ihn anzuschreien. Gottes Wesen ist nicht, gegen dich anzuschreien. Gott will dich überhaupt nicht anschreien. Von daher, wirklich, beim Beten, versucht mal, dahin zu kommen, dass ihr sagt, okay, Herr, jetzt habe ich dir einiges gesagt, das, was mir auf dem Herzen liegt. Jetzt will ich hören. Und dann wirklich mal aufhören zu reden. Das Problem ist, dass wenn unser Mund zu ist, oft unsere Gedanken immer noch sehr laut reden. Auch die Gedanken sollten wir zum Schweigen bringen. Da geht es mir jetzt nicht um irgendwelche Techniken der Meditation oder so, sondern Sachen, die dich einfach beschäftigen, wo deine Gedanken rumkreisen und du gar keine Möglichkeit hast, auf Gottes Stimme zu hören, die stell zur Seite. Ich habe das Stichwort Aufschreiben drunter genannt. Das ist ein Tipp. Einfach mal ausprobieren. Wenn du einen Gedanken in deiner Gebetszeit hast, wo du denkst, ah, das muss ich nachher noch machen, dieses E-Mail muss ich noch schreiben. Das darf ich nicht vergessen. Herr, ich wollte auf dich hören. Dieses E-Mail darf ich nicht vergessen. Herr, ja, jetzt höre ich auf dich. Das E-Mail ist noch da. Schreib dir auf, das E-Mail darf ich nicht vergessen zu schreiben. Dann schreib dir das auf, diesen Satz, leg den Zettel zur Seite, dann weißt du, ich werde es nicht vergessen, weil ich es aufgeschrieben habe. Und dann kannst du dich versuchen, neu wirklich zur Ruhe zu bringen. Das nächste ist, konzentriere dich auf Gott. Konzentriere dich nicht auf deine Probleme. Dann fangen deine Gedanken wieder an zu rasen. Die du gerade eben so zum Schweigen gebracht hast. Sondern konzentriere dich auf Gott. Das Wort Gottes ist Jesus Christus in Person, habe ich gesagt. Das heißt, willst du Gottes Stimme hören, solltest du in der Nähe von Jesus sein, solltest du in Verbindung mit Jesus sein. Deswegen willst du Gottes Stimme hören, konzentriere dich auf Gott, auf Jesus Christus. Ich mache es manchmal so, dass ich, wenn ich da sitze und ruhig werde. Manchmal sitze ich auch nicht, manchmal laufe ich auch auf und ab, aber dass meine Gedanken sich einfach dass ich die auf Jesus ausrichte, indem ich erst einmal wieder was sage, damit meine Gedanken sich ausrichten können. Jesus, ich will dich jetzt hören, ich will zu dir kommen, dir begegnen. Aber dann bin ich auch wieder leise. Suche die Begegnung mit ihm. Und dann, wenn du wirklich Gottes Stimme hörst, je mehr Übung du hast, desto weniger musst du diese ersten Schritte bewusst tun, desto mehr wirst du lernen, Gott auch zwischendurch zu hören. Und dann fang an, die Eindrücke aufzuschreiben. Den Gedanken, den du hast, das, was dir kommt, das schreib auf. Weil oft ist es so, eine halbe Stunde später, du hattest den Eindruck, ein Pastor hatte mal den Eindruck, ich soll meinen Fernseher verkaufen. Halbe Stunde später hat er sich gedacht, was für ein irrer Gedanke, ich soll meinen Fernseher verkaufen. Wir können froh sein, dass es getan hat, weil dadurch wurde eine Gebetszeit freigesetzt, dass er Gottes Stimme gehört hat, nach New York gegangen ist und in die Bandenkriege der 50er, 60er Jahre hineingesprochen hat. Daraus ist eine wahnsinnig gute Drogenarbeit entstanden und Gott hat so viel Großes getan. Warum? Weil er den Eindruck, den er in seinem Hören auf Gott gehabt hat, nicht einfach verworfen hat. Er hat ihn sich erstmal aufgeschrieben. Das war der erste Schritt, um das für sich mal festzuhalten. Das ist nicht einfach ein irrer Gedanke gewesen, sondern den habe ich da aufgeschrieben. Den hatte ich wirklich, diesen Eindruck. Und er hat dann seinen Fernseher verkauft. Vielleicht sagt Gott zu dir nicht unbedingt, du sollst deinen Fernseher verkaufen, aber vielleicht sagt Gott andere Dinge zu dir. Schreibe Eindrücke auf. Und was mir noch wichtig ist, prüfe diese Eindrücke. Denn gerade wenn du dich auf diesen Weg machst, Gottes Stimme zu hören, ist es noch sehr, sehr schwierig, zwischen deinen eigenen Gedanken und Gottes Stimme zu unterscheiden. Oft verwechseln gerade Menschen, die sich auf diesen Weg machen, ihre eigenen Wünsche mit Gottes Stimme. Deswegen prüfe das. Wie kannst du es prüfen? Sprich mit einem anderen Christen drüber. Frag ihn, was er dazu denkt. Bitte ihn dafür auch mal zu beten, was Gott ihm zeigt. Gott redet auch heute noch und es lohnt sich, seine Stimme hören zu lernen. Gott redet durch seinen Sohn Jesus Christus, ist das Wort Fleisch geworden und sein Wort lebt bis heute noch. Sein Wort ist lebendig. Gott ist da. Auch wenn du seine Stimme vielleicht schon lange nicht mehr gehört hast. Es ist eigentlich paradox, aber es ist immer wieder festzustellen, dass wir Christen auch immer wieder Zeiten haben können, wo wir weiterhin Christen sind, aber wo wir Gottes Stimme nicht mehr hören. Und dann fangen wieder neu an, zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Es lohnt sich. Es lohnt sich so. Gott möchte nämlich in dein Leben hineinreden. Gott möchte dir Wege zeigen, wie dein Leben gelingen kann. Welchen Weg es beruflich gehen soll bei dir. Wie es in deiner Partnerschaft weitergehen soll. Wie es finanziell du aus diesem Tal rauskommst. Gott liebt dich. Und weil er dich liebt, wird er dich nicht alleine lassen. Und es lohnt sich, zu ihm zu gehen und bewusst seine Stimme hören zu wollen. Herr, rede mit mir. Weihnachten. Gottes Wort wird Fleisch. Weihnachten. Gott möchte mit dir reden. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich Mensch geworden bist, dass Johannes und andere Menschen Zeugen geworden sind, deine Herrlichkeit gesehen haben. Jesus, ich danke dir für dieses großartige Geschenk, dass du als Wort des lebendigen Gottes wirklich Fleisch geworden bist und dass wir dir heute noch begegnen können. Ich danke dir, Gott, dass du redest bis heute. Herr, und du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt. Jeden Einzelnen, so wie wir da sitzen. Und du weißt, wo wir in unserer Beziehung zu dir stehen. Herr, du weißt, wie sehr wir deine Stimme hören. Herr, und ich bete darum, dass du uns genau an dem Punkt, an dem wir stehen, neu zu uns sprichst, neu zeigst, wie wir deine Stimme wirklich hören können. Jesus, lass dieses Weihnachtsfest wirklich ein Fest werden, wo wir neu lernen, deine Stimme zu hören, mehr lernen, deine Stimme zu hören. Jesus. Jesus. Du bist der Lebende. Es darf auch bei uns Weihnachten werden. Wir dürfen deine Stimme hören. Danke, Jesus. Amen.